Ja, ich freue mich, hier zu sein. Oh ja. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein und ich überlege gerade, ja, das kann ich demnächst dann zu Hause erzählen. Selbst aus Australien kommen Leute, um mich zu hören. Ja. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken nochmal beim Lobpreisteam. Ihr habt mich sehr gesegnet und oder durch euch hat Gott mich sehr gesegnet, ja. Und wisst ihr, ich möchte das einfach nochmal unterstreichen, was zu Anfang gesagt wurde. Gott geht es nicht so sehr um das, was du tust, sondern ihm geht es um dich als Person. Das ist das, was ihn interessiert. Ja? Ihm geht es um uns. Ja? Und genauso in diesem Sinne, ja, Gott sucht keine Anbetung, sondern Anbeter. Ne? Das ist genau der Punkt. Gott möchte uns haben. Nicht das, was wir machen für ihn. Ist auch schön. Aber das Entscheidende ist, bist du als Person. Ich weiß nicht, wenn ihr euch so in so manchen Beratungsgesprächen gibt es so Fragen, so nach dem Motto, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, wen würdest du mitnehmen? Oder und so eine ähnliche Frage möchte ich dir mal heute stellen. Wenn es nur eine Sache gibt, um die du dich kümmern könntest, was wäre das? Ja, manchmal ist es so, dass wir so viel haben, um was wir uns so kümmern, um was wir uns sorgen, um was wir irgendwie ja, so unsere Gedanken kreisen lassen. Aber was ist eigentlich das Wichtigste? Ich weiß nicht, ob ihr den Film Apollo 13 kennt. Ich weiß nicht, ob den mal jemand gesehen hat, ein Film mit Tom Hanks. Das Apollo-Programm der NASA, da ging es ja darum, dass man versucht hat, Menschen auf den Mond zu bringen und jede Mission hatte immer so dieses Apollo und dann einen Namen dahinter und bei Apollo 11 hat es dann tatsächlich funktioniert. Man hat einen Menschen auf den Mond gebracht und danach war diese Mission aber nicht beendet, sondern man machte weiter, ne? Immer wieder, um Leute auf den Mond zu bringen, den Mond zu erforschen. Ich meine, das ging bis Apollo 17. Und Apollo 13, das war eine Mission, wo man eigentlich keinen Menschen auf den Mond brachte. Man hatte es vor, aber man war eigentlich schon sehr früh in dieser Mission gescheitert. Aber auf dem Weg also von der Erde zum Mond, gab es einen Unfall Raumschiff ist zu viel gesagt, ja, also in der Rakete, sage ich mal. Und es gab diese berühmten Worte, Houston, wir haben ein Problem. Man war eigentlich dabei, irgendwelche Routine-Sachen zu machen und auf einmal explodierte, ich meine irgendein Sauerstofftank und riss ganz viel von diesem Gefährt, mit dem sie da im Weltraum unterwegs waren, riss das weg. Und auf einmal war der Mond nicht mehr die Priorität. Diese drei Astronauten, sie hatten sich eigentlich darauf vorbereitet, irgendwann auf dem Mond zu landen. Sie hatten sich darauf vorbereitet und das war ihr Traum, das war ihr Antrieb. Aber mit diesem Unfall änderte sich das Ziel der Mission von, naja, wir wollen auf dem Mond landen, es änderte sich in, wir wollen überleben. Und so handelt dieser Film davon, wie sie dann versuchen, eine Herausforderung nach der anderen zu meistern, ein Problem nach dem anderen abzuarbeiten, damit sie es letztendlich schaffen, irgendwie wieder heil auf die Erde zurückzukommen. Und das Erste, was sie feststellen, ist, ja, unser Sauerstoff wird nicht reichen. Und so ziehen sie dann quasi alle um mit drei Mann in dieses
Modul, was sie eigentlich für die Mondlandung vorgesehen hatten, was eigentlich nur dafür vorgesehen war, auf dem Mond zu landen und dann irgendwann wieder zu starten und wieder an ihre Rakete da anzudocken. Und als sie das dann irgendwann hinbekommen haben, dann stellt sich das nächste Problem. Sie haben zu viel Kohlendioxid, weil sie mit 3 Leuten in diesem Modul sind und auch viel länger in diesem Modul sind als eigentlich geplant. Und die Filter, die dafür notwendig sind, um die Luft zu reinigen, sind gar nicht dafür ausgelegt. Und so versuchen sie dann irgendwie das hinzukriegen, dass sie, dass sie nicht an einer Kohlendioxidvergiftung sterben. Und dann das nächste Problem ist, dass sie nicht mehr vernünftig navigieren können, weil sie keinen Strom mehr haben und irgendwie so aufs Geradewohl irgendwie versuchen müssen, so den richtigen Weg wieder zur Erde zu finden.
Ich meine, klar, den Weg zur Erde findest du wahrscheinlich, aber es kommt darauf an, dass du in den richtigen Winkel am Ende wieder versuchst, in die Erdatmosphäre einzutreten. Es gibt ein großes Problem, weil sie, wie gesagt, viel zu wenig Strom haben, eigentlich den Computer gar nicht wieder hochfahren können, den sie brauchen, damit sie vernünftig landen können. So eine Herausforderung nach der anderen. Und letztendlich überleben sie nur dadurch, dass sie sich immer auf das gerade anliegende Problem konzentrieren, daran arbeiten und alles andere hinten anstellen. Ich liebe diesen Film. Ja, sehr spannend. Und letztendlich denke ich, oft läuft unser Leben irgendwie auch so. Ja, du bist vielleicht nicht unterwegs zum Mond, obwohl vielleicht wollte dich schon mal jemand zum Mond schießen. Aber so irgendwie, ja, es gibt so, du hast so einen Plan, du hast so irgendwas vor, du hast so deine Ziele, deine Pläne und auf einmal passiert irgendwas. Und das rückt in den Hintergrund und du bist dabei, Probleme abzuarbeiten, irgendwie dich um Sachen zu kümmern, die nötig sind, dass sie diese Probleme gelöst werden, damit du irgendwie weiterkommst, damit du irgendwie durchkommst. Ja? Ihr wisst, wovon ich rede, ja? Ihr kennt solche Situationen und ständig musst du dich um neue Prioritäten, um neue Herausforderungen kümmern und irgendwie, das war alles überhaupt nicht geplant, aber auf einmal steht das da. Vor anderthalb Wochen, ich arbeite ja in Schüttorf, nicht hauptamtlich in der Gemeinde, sondern in der Industrie. Die Firma, wo ich arbeite, heißt Stemmantechnik, gehört zum Wabtec-Konzern, ist eine amerikanische Aktiengesellschaft, machen ganz viel mit Bahnprodukten. Und wir sind so 450 Beschäftigte in Schüttorf. Und vor anderthalb Wochen hat uns der Geschäftsführer informiert darüber, dass der Konzern plant, 170 Stellen abzubauen. Überwiegend in der Produktion. Und jetzt kommen alle Kollegen auf mich zu und sagen, Stefan, wie geht das denn jetzt weiter? Und jetzt kümmere ich mich unter anderem darum, mir das Wissen anzueignen, ja, wie erstellt man denn so einen Sozialplan? Und welche Möglichkeiten haben wir denn? Und auf einmal gerät ganz viel in den Hintergrund und ganz andere Fragen stehen auf einmal so über allem. Ja? Wir hatten, letzte Woche war unser Betriebsratsvorsitzender und die Stellvertretung, die waren auf einer Tagung und so hatte ich dann den Hut auf und dann kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Anrufe von der Presse. Wir haben gehört, was sagen Sie denn dazu? Und von irgendwelchen anderen Firmen, oh, wir haben gehört, bei euch werden Stellen abgebaut, wir brauchen Mitarbeiter und so. Ne? Und irgendwie von allen Seiten kriegst du da irgendwelche und denkst so, eigentlich die ganzen Fragen, die mir da gerade gestellt werden, die kann ich gar nicht beantworten. Ja, weiß ich gar nicht. Ne? So, aber ja, man kümmert sich um das Problem. Man kümmert sich und versucht irgendwie, das, was da ist, abzuarbeiten. Und dann kann das ganz schnell passieren, dass das eigentlich Wichtigste auf der Strecke bleibt, wenn wir so unser Leben leben, mit all den Herausforderungen, die das Leben eben so bringt. Manchmal habe ich so den Eindruck, das ist so wie, ja, ein Bekannter erzählte mir das mal. Gut, es war zugegeben eine sehr chaotische Familie, die mir das erzählten, aber sie waren auf dem Weg in den Urlaub und sie hatten es eilig und Zeit sparen und schnell durchkommen und möglichst keinen Stau. Und irgendwann machten sie dann Rast
und ihr vordringlichstes Ziel war schnell weiter, ja, nur kurz aufs Klo und dann weiter und so fuhren sie dann weiter und irgendwann denken sie, Mensch, das ist so still im Auto. Gucken Sie mal nach hinten und stellen fest, ah, da fehlt ein Kind. Und und auf einmal ändert sich die Priorität, ja? Und auf einmal geht es nicht mehr darum, Zeit zu sparen, sondern es geht darum, schnell wieder irgendwie zurück an die Raststätte und hoffentlich finden wir unsere Tochter. Ja? So, ich habe, als der Mensch mir das erzählt, gesagt, ja, das irgendwie passt das zu euch. okay, ja, gibt ja also manche Leute, die sind so ein bisschen, naja. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig, dann, wenn irgendwie ganz viel nach Aufmerksamkeit schreit? Was ist wirklich wichtig, wenn so unser eigentlich geplantes Leben auf einmal, ja, da so unsere Pläne umgeworfen werden? Und ich möchte einen Vers lesen aus Sprüche 4, Vers 23. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ihr dürft es gerne ausschlagen. Sprüche 4, 23. Ich habe heute keine Präsentation dabei. Ich dachte, manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man mal wieder selber... Also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App auf dem Handy oder so. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir lesen in der Bibel sehr häufig von unserem Herzen. Und klar, wir wissen, unser Herz, das ist eins unserer wichtigsten Körperteile irgendwie. Und letztendlich ist unser Herz sogar ein Indikator dafür, ob wir gestorben sind oder nicht. Also ein, nicht der, aber ein Indikator. Ja, wenn das Herz steht, Herzstillstand, dann ist es zumindest eng. Ja, also dann wird es Zeit, dass man da irgendwie noch irgendwelche Maßnahmen hinbekommt, damit das Herz wieder anfängt zu schlagen. So, aber wenn die Bibel von unserem Herzen spricht, dann meint sie normalerweise nicht unsere Pumpe. Ja, sie meint normalerweise nicht den Muskel, der halt die ganze Zeit am Schlagen ist, sondern wenn die Bibel von unserem Herzen spricht, meistens meint sie unser Inneres. Ja, so den Mittelpunkt unseres Seins, unsere Seele, unseren inneren Menschen. Ja, unsere Calver Bibel Lexikon sagt, das Herz bezeichnet in der Bibel das Innerste des Menschen, den Mittelpunkt seiner Gesinnung und Handlungsweise. So unser Inneres, das meint die Bibel, wenn sie von Herzen spricht. Jesus spricht davon in Matthäus 15, Vers 19, dass aus unserem Herzen kommen böse Gedanken und Mord und Betrug und Ehebruch und was nicht alles. Also alles, was so die Bibel als Sünde bezeichnet. Jesus sagt, das kommt aus unserem Herzen. Ja? Und nun wissen wir, rein biologisch stimmt das nicht. Aber so wie die Bibel halt den Begriff Herz verwendet, ist es genau das, was es meint. Ja? Das Herz, das steht für unseren inneren Menschen. Wir wissen, dass von Maria, das lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, so am Ende der Weihnachtsgeschichte, man liest das alles vor, ne? Es begab sich zu der Zeit und so, ja, denkt mal zurück, so Heiligabend, man sitzt unterm Weihnachtsbaum und dann wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Ja, und dann endet das meistens damit, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Ja, irgendwie meint das so dieses nochmal darüber nachdenken, das in sich behalten, das in sich ja, darüber nachsinnen und es nicht vergessen, unser innerer Mensch. Wir sprechen davon, dass unser Herz für etwas oder für jemanden schlägt. Oder dass wir unser Herz verschenkt haben an eine Person. Ja? Letztendlich ist unser Herz das Wichtigste
an uns. Und deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Das hat oberste Priorität. Behüte dein Herz. Letztendlich entscheidet sich an deinem Herzen, ob du gerettet bist oder verloren gehst. Letztendlich ist an dieser Frage nach deinem Herzen, hängt alles andere dran. Und deswegen sagt die Bibel so häufig, dass Gott unser Herz haben möchte. Ihm geht es um unser Herz. Und ihr Eltern, wenn ihr mit euren Kindern darüber sprecht, wie, dass man sich für Gott öffnet, dass man sein Leben Jesus anvertraut, ganz oft, also zumindest als ich Kind war, da fiel dieser Begriff ganz häufig, hast du Jesus in dein Herz eingeladen? Ja? Oder hast du Jesus dein Herz gegeben? Kennt ihr diese Formulierung? Ja? Da spricht davon, Gott, ich gebe dir mein Alles. Ich gebe dir mich als Person. Ich gebe dir mein Herz. Ich schenke dir mein Herz. Aber was ist, wenn die Krise kommt? Was ist, wenn Dinge passieren, die irgendwie nicht vorgesehen waren? Ja, und ob das jetzt sowas ist, was ich gerade an meinem Arbeitsplatz erlebe, oder ob das eine Krankheit ist, ob das eine Krise ist in Beziehungen, was auch immer. Es gibt ja so viele Dinge, die unser Leben so richtig durchschütteln können. Und ich glaube, dass genau für solche Situationen das so wichtig ist, dass wir das verstehen. Hey, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz. Ja, da ist jetzt ganz viel, was deine Aufmerksamkeit haben will. Da ist jetzt ganz viel, wo du drauf achtest, wo du drauf guckst und denkst, boah, hoffentlich geht das gut. Aber vergiss nicht, dein Herz zu bewahren. Ja, das ist mein Gedanke, den ich dir heute weitergeben möchte. Weil ich glaube, dass es wichtig ist für uns, für unser ganzes Leben, dass wir gelernt haben, unser Herz zu bewahren. Wie bewahre ich denn mein Herz? Wie mache ich das denn? Ist doch schön, wenn das da so steht, ne? Bewahre dein Herz. Und du denkst, ja, will ich ja. Aber wie mache ich das? Ich glaube, der erste Schritt, dein Herz zu bewahren, ist, Gott dein Herz zu geben. Also, wenn ich etwas sehr Kostbares habe und ich möchte, dass das nicht verloren geht und dass das nicht Schaden nimmt, dann vertraue ich das jemandem an, der sich damit auskennt, oder? Also wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie viel, was weiß ich, Gold, ja? Stell dir vor, du hast ganz viel Gold. Nicht in Schmuck, sondern richtige Goldbarren. Die packst du dir normalerweise nicht unter das Kopfkissen oder unter das Bett, sondern irgendwo in einem Schließfach, irgendwie in einem Safe, irgendwo vielleicht bei einer Bank oder wo auch immer. Irgendwo wirst du das, da, wo du davon ausgehst, da ist es sicher. Da kann da keiner ran, das ist geschützt. Also wenn ich mein Herz bewahren will, dann sollte ich das zum sichersten Platz geben, den es überhaupt nur gibt in diesem Universum. Und das ist die Hand Gottes, oder? Macht das Sinn? Ja, ne? Irgendwie schon. Jesus sagt in Markus 12, Vers 29, da wird er gefragt nach dem höchsten Gebot. Und Markus 12, 29, und da heißt es, Jesus antwortete und sprach, das erste Gebot, das wichtigste Gebot ist Markus 12, 29. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das, was Jesus dort beschreibt, ja, Seele, Verstand, Kraft, eigentlich
ist das alles schon eingeschlossen in diesem Begriff Herz? Ja? Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Also wenn du Gott dein Herz gibst, das ist der erste Schritt, wie du dein Herz bewahrst. Wenn ich Gott mein Herz anvertraue, es ihm schenke, ist es in den besten Händen. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, wenn eine Krise kommt, wenn Menschen uns Böses tun, wenn du den Eindruck hast, da kämpfen Leute gegen dich, wenn in dir irgendwie eine Wut aufsteigt, so ein Zorn über, wie können die das machen? Was meint ihr, wie viel Zorn gerade bei uns in der Firma, also in der Belegschaft ist? Ja? Wie können die das machen? Mensch, wir schreiben schwarze Zahlen, wir machen Gewinne, aber das reicht den Aktionären nicht, die wollen immer mehr, die kriegen den Hals nicht voll. Ja, da ist so eine berechtigte Wut irgendwo. Ja? Ist gut, wenn du dich in solchen Momenten daran erinnerst, wem du dein Herz geschenkt hast, um es zu bewahren. Gott, mein Herz gehört dir. Ich bin in deiner Hand. Ich gehöre dir, haben wir heute gesungen. Ja, ich gehöre dir. Gott, und ich glaube, du kümmerst dich um dein Eigentum. Ja, glaube ich. Gibt ja so Menschen, wenn du denen was gibst, ist alles, also kannst du auch gleich auf den Müll schmeißen. Ja, also wenn du so, gibt so Leute, da habe ich immer so ein schlechtes Gefühl, wenn die irgendwas ausleihen wollen oder was. Dann denke ich immer so, oh, ob ich das wiederkriege und wie ich das wiederkriege und so. Ne? Aber wenn ich das Gott gebe, da weiß ich, ja, er kümmert sich um seine Sache. Wie bewahre ich noch mein Herz? Indem ich dem Frieden nachjage. Im Psalm 34, Vers 15, da heißt es, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Und weißt du, aus meiner Sicht hat dieser Vers zwei Richtungen, in die er geht. Das eine ist das Offensichtliche. Ja, ich soll nichts Böses tun. Ja, ich soll nichts Böses tun. Soll, auch wenn ich manchmal denke, boah, jetzt bring noch mal ein Beispiel bei uns aus der Firma, dann hast du so den Typ Mensch. Jeder geht ja mit einer Krise anders um. Und du hast die Leute, die sich eher so in sich zurückziehen und ganz nachdenklich werden und ja, muss ich mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Du hast aber auch die in so einen gewissen Aktionismus verfallen. Da müssen wir jetzt irgendwelche, wir schweißen das Tor zu, wir lassen die Geschäftsleitung hier nicht mehr aus der Firma. Dann denke ich, ja, und was soll das bringen? Was änderst du dadurch? Ich meine, die Entscheidung ist sowieso nicht hier im Haus getroffen worden, sondern irgendwo in Amerika. Aber
ja, aber irgendwas muss man doch machen.
Ja, sicherlich. Also irgendwas muss man machen. Aber ob das jetzt das Richtige ist, was man machen kann, ist halt die Frage. Ne?
Aber lass ab vom Bösen. Tue Gutes.
Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass gerade dann, wenn wir in unserem Leben an Grenzen kommen, wenn wir erschüttert werden, weil irgendwie etwas passiert, was nicht so vorgesehen war, dass wir aufpassen müssen, erstens nichts Böses zu tun, ja, nicht unserem Herzen Raum zu geben für Böses. Das ist das eine. Aber für mich liegt in diesem Vers noch eine andere Bedeutung. Lass ab vom Bösen, suche Frieden und jage ihm nach. Weißt du, kennst du das? Da tut dir jemand Unrecht und dein ganzes Denken geht eigentlich die ganze Zeit darum, was dir gerade Unrecht getan wird. Ja?
Wie kann denn nur? Warum machen die das? Sowas habe ich nicht verdient. Ich bin im Recht.
Und wir kreisen die ganze Zeit um das Böse, was uns passiert. Um das Böse, was andere Menschen uns irgendwie antun. Oder das Böse, was letztendlich unser Widersacher versucht, in unser Leben reinzubringen. Vielleicht auch in Form von Krankheit. Und unser Denken geht die ganze Zeit darum. Ja? Und es nimmt so viel Platz ein, weil wir nur noch darauf gucken, weil wir nur noch damit beschäftigt sind. Wenn du in so einer Situation bist, möchte ich dir sagen, lass ab vom Bösen. Und suche Frieden. Jage dem Frieden nach. Nicht dem, was gerade Böses passiert in deinem Leben. Ja? Fokussiere dich auf Gott. Fokussiere dich auf seinen Frieden und nicht auf das Problem. Lass ab vom Bösen. Das ist ein Weg, wie du dein Herz bewahrst. Suche Frieden und jage ihm nach. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Der Friede Gottes bewahrt dein Herz. Und deswegen ist es wichtig, dass du dem Frieden Gottes nachjagst, damit dein Herz bewahrt wird. Aber wenn du dem Frieden Gottes nachjagen willst, dann musst du das, was dich aufhält, zu jagen, musst du hinter dir lassen. Ja? Paulus sagt das so an einer anderen Stelle. Also wenn ich laufe und einen Wettlauf, gestern war Citylauf in Schüttorf, ja, wenn ich einen Wettlauf machen will, ja, dann sollte ich irgendwie meinen Rucksack mal abnehmen und meine Reisetasche auch und den Koffer, den ich trage, auch. Und ich sollte mir bequeme Kleidung anziehen, damit ich laufen kann, weil alles andere hält mich auf. Wenn ich also dem Frieden nachjagen will, ja, dann muss ich vom Bösen halt ablassen. Ne? Ich kann ja nur eins. Versteht ihr den Gedanken? Ja? Es ist so wichtig, dass wir das, ja, dass wir das verstehen. Gott, ich richte mich aus nach deinem Frieden. In dieser Situation, in der ich gerade bin, will ich deinen Frieden. Ich will mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie die Leute sowas tun können und warum machen die das und warum passiert das gerade und so geht das doch nicht und da muss doch mal jemand was tun und Gott, ich will deinem Frieden nachjagen. Ich will mich nach deinem Frieden ausstrecken, weil ich weiß, das bewahrt mein Herz. Wie bewahre ich noch mein Herz? Hebräer 12, Vers 15 spricht davon, dass wir keine Wurzel der Bitterkeit zulassen sollen in unserem Herzen. Kennst du das? Weißt du, eine Wurzel, das ist immer so das Problem, ja? Die wächst so unter der Erde versteckt. Das siehst du nicht. Und irgendwann kommt da was raus und du denkst, war das schon immer da? Aber du bist ja gar nicht wahrgenommen. Und dann willst du das rausziehen und dann ziehst du, also jeder, der so im Garten, da gibt so Pflanzen, ne? Dann ziehst du und dann denkst du, oh, das geht gar nicht so. Also es gibt ja so Unkräuter oder was, die kriegst du so Franzosenkraut und so, das ziehst du einfach so raus, das ist ganz schnell weg. Aber dann gibt es auch, weißt du, das hat so Wurzeln und du ziehst und du kriegst das gar nicht raus. Und du denkst so, meine Güte, ja, was ist da für eine Wurzel gewachsen? Ich habe es überhaupt nicht gemerkt, aber puh. Und das dann rauszuholen, heieiei, das ist richtig Arbeit. Und so ist das manchmal, wenn Menschen Bitterkeit zulassen. Das ist eine ganze Zeit unter der Oberfläche, das kriegst du gar nicht mit. Aber in den Herzen entsteht da eine Wurzel. Und da setzt sich was fest. Und irgendwann kommt das dann raus und du denkst, boah, Mensch, was schleppst du da schon über Jahre vielleicht mit dir rum? An Bitterkeit. Merkst es gar nicht mehr, genau. Deswegen lass das nicht zu. Jage dem Frieden nach. Hab dein Herz bei Gott. Gott, ich habe dir mein Herz gegeben und ich weiß, du machst es gut. Du machst es gut mit meinem Leben. Wie bewahre ich mein Herz? Ich sag's mal so, verlass nicht die gute Kinderstube. Was meine ich damit? Manchmal, gerade dann, wenn wir uns im Recht fühlen und etwas Negatives passiert, wir fangen an, darüber zu urteilen. Weil wir ja wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was die Leute tun. Ja? Und wir so ein Zorn vielleicht, ja, und wir sagen, boah, das ist so gerechter Zorn und jetzt sprechen wir das mal aus. Also das ist nicht in Ordnung und das ist so und so und so und ganz schlimm. Und wir machen das gerne über, gerade auch bei Dingen, die wir als, ja, auch als geistliche Angriffe sehen. Ja? Wir machen das viel, dass wir, ich sag's mal so blöd, Satan beschimpfen. Ja? Weil der hat's ja auch verdient. Judas 1, Vers 9. Der Bibelkenner überlegt jetzt, wo war noch Judas? Ne? So, das lesen wir so selten. Judas 1, Vers 9, kurz vor Offenbarung. Da heißt es, Michael aber, der Erzengel, also nicht irgendwer, sondern einer der höchsten Engel des Herrn, ich gehe davon aus, eine imposante Erscheinung, ja, ich weiß nicht, wie du dir so Engel vorstellst, aber Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr schelte dich. Manchmal fühlen wir uns ja besser, indem wir andere beschimpfen. Ne? Kennst du das so? Und wenn du es nicht aussprichst, aber so in deinen Gedanken, so, boah, und dann packst du alle Schimpfwörter rein, die du irgendwie so rein und damit du dich danach so ein bisschen besser fühlst. Aber, hey, verlass nicht die gute Kinderstube. Du bist ein Königskind. Du bist ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, segnet und fluchet nicht. Das heißt, du bist dazu berufen, Gutes auszusprechen, nicht Böses. Und wenn es etwas Böses auszusprechen gibt, überlass das ruhig dem Herrn. Ja? Weil er weiß, wem er flucht. Ja, ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir sagen, Herr, ich könnte da jetzt ganz viel zu sagen, Gott, aber ich überlasse das Urteil dir. Ich will nicht richten, ich will nicht hier irgendwie fluchen, weil ich weiß, du hast etwas anderes für mich. Du hast mich zu etwas anderem berufen. Du hast einen anderen Auftrag für mich. Und dieser Auftrag ist, Segen zu sprechen, Gutes auszusprechen. Ja, wirklich mich darauf zu konzentrieren, deine Liebe weiterzugeben. Auch dann, wenn ich gerade durch negative Erfahrungen gehe oder mit negativen Menschen zu tun habe. Gott, ich will Licht sein. Kein Schwarzlicht, Licht. Ja, Licht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott uns dazu berufen hat. In Römer 12, Vers 21 sagt Paulus, überwinde das Böse mit Gutem. Ja, wir kennen die Bergpredigt, wo Jesus sagt, hey, liebe deine Feinde. Tut Gutes denen, die euch verfolgen. Also immer wieder dieses, Gott, ich werde Gutes tun. Ich werde deine Liebe weitergeben. Ich werde Gutes aussprechen, weil ich weiß, dass ich dadurch mein eigenes Herz bewahre. Mein eigenes Innere bewahre. Damit eben dieses, ich sag's mal so bildlich, dieses Dunkel nicht in mein Herz reinkommt. Gibt so eine, also ihr, wer mich ein bisschen länger predigen hört, der weiß, ich liebe Filme. Und so, es gibt eine Szene, ich weiß nicht, wer mal Herr der Ringe gesehen hat. Wahnsinnsfilm, ja, und Also für die, die, ja, also Herr der Ringe hast du auch nur gesehen, wenn du die Extended Edition gesehen hast, ja, muss ich einfach nochmal sagen. Aber okay, so meine Jungs machen ab und zu dann so eine Herr der Ringe-Nacht, alle drei Teile hintereinander in der Extended Edition, das sind so ungefähr 12 Stunden, ja, die du dann, aber dann hast du die volle Dosis bekommen. Jedenfalls gibt es da so eine Szene, wo... Sie haben gerade einen Feind, haben sie gerade besiegt und jetzt versuchen sie, weil sie wissen, okay, wir haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Und so gehen sie hin und sie gehen zu einem, der ursprünglich mal dafür da war, eigentlich das Land zu beschützen. Saruman heißt der, ja. So die Kenner, die wissen jetzt vielleicht, er steht dann da auf seinem Turm und... Der irgendwann eigentlich dazu berufen ist, König zu werden, das ist seine Bestimmung. Ja, er soll der neue König der Menschen sein, der das Volk weise regiert und einfach das Böse besiegt. Und sie gehen dort so hin und versuchen dann irgendwie so rauszufinden, was der Feind als nächstes plant. Und da ist so eine Szene, wo dieser Saruman diesen berufenen König die ganze Zeit beschimpft und die ganze Zeit irgendwie, boah, du wirst es niemals schaffen und was weiß ich, ja, so all sowas kriegt er da so um die Ohren gehauen. Und ich finde das so interessant, das wird alles ignoriert. Die ignorieren das, die hören ihm eigentlich gar nicht zu, sondern sagen nur, hey komm, sag uns, was du weißt, sag uns, was so der nächste Plan ist. Aber dieser Saruman lässt sich darauf nicht ein und stürzt dann von diesem Turm runter und stirbt. Aber das war für mich so ein Bild. Es gibt manchmal solche Situationen, wo der Feind dir die ganze Zeit negative Kommentare gibt, die ganze Zeit dich beschimpft, die ganze Zeit dir irgendwie was einflüstern will. Und das, was du machst in der Situation, ist, dein Ohr zu verschließen und dein Herz zu öffnen für Jesus. Ja, zu sagen, Gott, da höre ich gar nicht zu, sondern ich höre dir zu. Ich konzentriere mich auf das, was du sagst und nicht auf das, was der Feind mir sagt. Ich gebe dem gar keinen Raum in meinem Leben. Ein Arbeitskollege von mir, der hat so zwei dicke Ohrringe und auf dem einen steht hier rein und auf dem anderen steht hier raus. Ja? Manchmal ein bisschen komisch, wenn man mit ihm so redet und sich das so anguckt. Aber, ja, und das ist die Haltung, die du einnehmen solltest, wenn der Feind dir irgendwas Negatives um die Ohren knallen will. Also hier rein, da raus, komm, vergiss es. Ich weiß, wem ich zuhöre und wem nicht. Überwinde das Böse mit Gutem. Lass das nicht zu, dass dieses Negative, dieses Böse in dein Herz einfach Raum bekommt. Bewahre dein Herz. Bewahre dich davor. Und mein letzter Punkt, Psalm 37, Vers 5, ganz bekannt. Ich lese es mal nach einer neueren Übersetzung. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Gott, ich überlasse das alles dir. Ich weiß nicht, in welchen Krisen du gerade bist, in welcher Herausforderung du gerade stehst. Ich weiß nicht, wo dir gerade Menschen oder geistliche Mächte alles Mögliche um die Ohren knallen. Ich weiß nicht, wo gerade so viele Sachen einfach Aufmerksamkeit wollen in deinem Leben und du... Weiß nicht, aber worum soll ich mich eigentlich gerade als erstes kümmern? Aber ich weiß, dass es entscheidend ist für dich, dass du dein Herz bewahrst in diesen Situationen. Dass du dein Herz bei Gott hast. Ganz bewusst in dieser Haltung, in diesem Wissen, Gott, dich interessiert nicht so sehr, was ich mache, sondern ich als Person, ich interessiere dich. Das ist das, was dir wichtig ist. Nicht meine Leistung, nicht ob ich alles richtig mache, ob ich alles verstehe, ist gar nicht das Entscheidende. Aber mein Herz habe ich bei dir. Mein Herz habe ich dir geschenkt. Und diese Situation, die ich nicht lösen kann und wo ich mit meinem Latein am Ende bin, Gott, ich weiß, du hast einen Weg. Ich weiß, du hast einen Plan. Ich weiß, du willst mich da durchbringen, aber ich möchte mein Herz bewahren. Ich möchte mein Herz bei dir haben. Ich möchte geschützt sein, einfach in diesem Frieden, den nur du geben kannst. Und deswegen lasse ich vom Bösen ab. Ich mache nichts Böses, aber ich höre auch auf, mir das Böse, was Leute tun, irgendwie die ganze Zeit anzugucken und zu denken, wie schwer ich es doch habe und wie ungerecht das alles ist und so weiter und so fort. Gott, ich schaue auf dich. Ich möchte dich dazu einladen. Und vielleicht sagst du, Stefan, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Mein Leben ist gerade super. Hey, dann danke Gott dafür. Muss kein Prophet sein, um zu sagen, es werden auch andere Zeiten kommen, aber genieße den Augenblick, ja. Aber wenn du gerade in einer Situation bist, wo du genau an diesem Punkt stehst, dann möchte ich dich einfach herausfordern und ermutigen. Ja? Guck nicht auf das Böse, sondern guck auf Jesus. Und bewahre dein Herz. Das ist das Entscheidende. Bewahre dein Herz. Bei all dem, was passiert, bewahre dein Herz. Ich hatte diese Woche ein Gespräch, wo jemand mir erzählte, was ihm gerade widerfährt und wie er einfach ungerechten Anschuldigungen ausgesetzt ist. Und ich habe ihm genau das gesagt. Weißt du was? Bewahre dein Herz. Ja, bewahre dein Herz. Ja, du kannst den Anwalt nehmen. Ja, du kannst du alles machen. Irgendeinen Fürsprecher, irgendjemanden, der deine Situation vielleicht verändern kann. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, bewahre dein Herz, damit du geistlich da durchkommst. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte noch gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du einen Plan hast mit unserem Leben. Herr, und manchmal empfinden wir das so, dass dieser Plan gerade richtig super läuft und dass alles toll ist und gut und ja, wir wirklich so von dir getragen sind und dann danke ich dir für diese Situation, Herr. Herr, aber du kennst auch die Situation, wo es uns nicht so geht.